Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
In Berlin-Adlershof am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie. Da sitzt Steve Albrecht und ist Leiter der Nachwuchsgruppe Perovskit-Tandem. Ich muss das nochmal sagen, Perovskit-Tandem-Solarzellen. Hallo Albrecht.
Hallo.
Was ich da gerade so schwer aussprechen konnte, das müssen Sie mir bei Gelegenheit mal erklären, was das ist.
Genau.
Können wir mit Solarzellen anfangen?
Ja, gerne.
Wie geht das? Also ich habe so ein Ding zu Hause, das kann man so aufklappen, das hänge ich dann ans Zelt und das lädt so über den Tag dann ein bisschen den Akku und mit dem Akku lade ich dann mein Telefon.
Genau, also was Sie mit einer Solarzelle machen wollen, ist die kostenlose, von der Sonne zur Verfügung gestellte Energie, die wir so bekommen auf der Erde, umwandeln in elektrische nutzbare Energie. Mhm. Genau, also wenn Sie mit dem Zelt unterwegs sind, dann haben Sie wahrscheinlich Ihr Smartphone dabei und möchten intensiv das Smartphone benutzen, Spiele spielen, was auch immer. Und dann brauchen Sie natürlich Energie. Und die Sonne liefert uns die Energie und die kann man mit einer Solarzelle nutzbar machen.
Aber wie macht die das?
Genau, also eine Solarzelle besteht immer aus einem Halbleitermaterial.
Was ist ein Halbleiter? Ich tue nicht nur so, ich weiß das wirklich nicht.
Genau, also wie der Name schon sagt, halb und leitend. Das heißt, er ist kein richtiger Leiter, so wie ein Metall. Kennt man ja in den, also Strom wird mit Leitern über Metallkabel geleitet. Und dann gibt's noch die Isolatoren, so Keramiken zum Beispiel. Gar nichts durchgeht. Genau, das kennt man so von den Hochmasten, die sind immer mit so komischen Keramik-Isolatoren abgeschirmt gegenüber der restlichen Welt. Und ein Halbleiter ist so ein Mischding. Also es ist nicht kein Leiter und auch kein Isolator, sondern unter bestimmten Bedingungen könnte man so sagen, wird es leitend. Es hat eine gewisse Eigenschaft. Und zwar hat es eine sogenannte Bandlücke mit einer gewissen Energie und das besagt uns eigentlich nur, dass es eine gewisse Farbe hat und dass es ein gewisses Licht umwandeln kann. Und zum Beispiel das Sonnenlicht besteht ja aus verschiedenen Farben.
Ja.
Also es ist eine spektrale Varianz, würde man dazu sagen. Und bestimmte Halbleiter mit verschiedenen sogenannten Bandlücken, also das sind sozusagen energetische Abstände zwischen den Bereichen in diesem Halbleiter, wo der Strom leiten kann und wo der Strom nicht leiten kann. Wenn dieser Abstand verschieden ist, dann haben die verschiedene Farbe. Und das bedeutet, dass sie zum Beispiel, dass manche Halbleiter das blaue Licht, von was die Sonne uns schenkt, und manche das gesamte Sichtbare und manche sogar bis hin zum Nahinfraroten, dass die dieses Licht absorbieren können. Und wenn das Licht dann absorbiert ist, dann das auch in Strom umwandeln. Erstmal nur in Teilchen, die geladen sind. Ja. Also Strom besteht ja aus geladenen Teilchen, der transportiert wird. Erstmal wird es nur in geladene Teilchen umgewandelt. Und diesen Strom muss man dann natürlich auch aus dem Halbleitermaterial abtransportieren und zum Beispiel in den Stromkreislauf einspeisen. Und man möchte ja, oder von mir aus auch benutzen, wenn Sie mit dem Zelt unterwegs sind, dann möchten Sie ja den Strom natürlich auch in Ihr Smartphone transportieren und dann da auch wieder umwandeln.
Kommen so Halbleiter natürlich vor oder müssen wir die bauen?
Es gibt Halbleiter, die natürlich vorkommen. Zum Beispiel Silizium ist da. Ist
das da. Heißt, überall wo Silizium, also überall wo Sand liegt, wird prinzipiell schon mal Strom erzeugt?
Nein, natürlich nicht. Also Sand an sich ist natürlich kein Halbleiter. Sondern man kann aus Sand den reines Silizium herstellen und Silizium wäre dann ein Halbleiter und dann könnte man damit und mit dem Sonnenlicht natürlich Strom generieren. Aber die meisten Halbleiter, die wir auch speziell hier benutzen, also wir verwenden nicht vorwiegend Silizium. Silizium ist ja die Technologie, die man kaufen kann, die es schon seit etlichen Jahren gibt, die auch einen hohen Marktanteil hat. Also wenn man an Solarzellen heutzutage denkt, dann denkt man immer an normale, standardmäßige Silizium-Solarzellen, die auch immer irgendwie gleich aussehen. Also es ist immer, wenn man auf die Dächer guckt, das ist immer so bläulich, gräulich, Module von gleicher Größe mit Metallrahmen. Die sind manchmal ein bisschen schwärzer, manchmal ein bisschen bläulicher, haben manchmal so Metalllinien obendrauf, manchmal nicht. Aber es ist immer irgendwie dieser Typ Standard Solarzelle. Das sind die Silizium-Solarzellen. Und die sind von der Wissenschaft natürlich her nicht ganz so hochbrisant, weil es keine neue Technologie ist. Es gibt aber natürlich auch andere Halbleitermaterialien, wie Sie am Anfang gesagt haben, Perovskit, dieser schwierig auszusprechende Name. Na,
Perovskit ging gerade noch, aber das dann in Verbindung mit Tandem-Solarzelle, ja.
Genau, es gibt andere Materialien, andere Halbleitermaterialien, die man auch nutzen kann für Solarzellen, von den Perovskiten hin zu es gibt noch etablierte oder die man vielleicht schon mal gehört hat, Cadmium-Tellurid, CIX, das ist Kupfer-Indium-Gallium-Selenid, das sind auch so eher etabliertere. Perovskit ist eher was relativ neu ist. Dann gibt es auch noch rein organische Materialien. Dabei bedeutet organisch jetzt nicht, dass das Bakterien sind oder dass
schade, ich habe gerade gedacht, wow.
Genau. Oder dass es lebt. Dabei bedeutet organisch einfach nur, dass es aus Kohlenwasserstoffverbindungen besteht, aus dem wir ja auch bestehen. Also die Menschen bestehen natürlich zu einem Großteil aus Wasser, aber natürlich auch aus Kohlenwasserstoffverbindungen. Und diese Kohlenwasserstoffverbindungen bezeichnet man organisch, weil sie in vielem Leben auch vorkommen. Und es gibt organische Materialien und man kann mit diesen Materialien wirklich Solarzellen bauen.
Was mich noch interessieren wird, ist, wie kriegen Sie denn den Strom da raus? Also Sie extrahieren aus dem Sand das Silizium, legen das in die Sonne und dann fängt das an, Strom zu erzeugen. Nee, macht's auch nicht so
viel aus. Nee. Also man musste schon prozessieren. Also man stellt sozusagen die Silizium-Wafer her. Also das sind dünne Siliziumscheiben, die relativ rein sind. Das heißt, das ist ein Einkristall ohne irgendwelche Defekte, Fehlstellen, Verunreinigung. Also es ist relativ rein und da muss man auch relativ viel Energie reinstecken, damit der so rein wird. Und diese dünne Scheibe, dieser Wafer, die wird dann prozessiert. Da kommen dann auf beide Seiten verschiedene Schichten, die dazu dienen, dass man die Ladung effizient aus dem Wafer extrahieren kann. Und dann zum Schluss kommen auch, und die, das kennt man ja, auf den Modulen sind manchmal so dünne Metalllinien, ein sogenanntes Grid, also ein Metallgitter, um den Strom effektiv abzutransportieren. Und zum Schluss, ganz außen, gibt es zwei Kontakte, zum Beispiel Steckkontakte, wo man dann irgendwie einfach nur einen Stecker reinsteckt und dann hat man also ein elektrisches Kabel, was zu dieser Solarzelle kontaktiert ist. Und wenn jetzt Licht auf die Sonne, auf die Solarzelle drauf scheint, dann passiert von alleine, da muss man dann auch nicht viel machen, werden dann da freie Ladungen erzeugt und die können dann durch die Kabel, durch die Kontaktverbindungen sozusagen abtransportiert werden.
Ja. Das heißt einfach nur, also ich habe jetzt diesen Silizium-Wafer da liegen und einfach nur, weil der da liegt, erzeugt der Strom und weil ich dann da irgendwo einen Kontakt ranmache, will der Strom in Richtung dieses Kontakts und da hole ich den dann raus.
Genau, also man hat da natürlich Elektronik dran gehängt. Also wenn man sich so Parks, Solarparks anschaut, die so neben der Autobahn sind, dann sieht man ab und zu so kleine Türmchen immer. Und da steckt natürlich auch Elektronik drin, die jede Solarzelle so in der Art überwacht und dafür sorgt, dass diese Solarzelle immer ihr Optimum rausholt. Weil die Solarzellen natürlich so ein bisschen davon, die sollen ja Leistung erzeugen.
Ja.
Und diese Leistung möchte man ja maximieren.
Ja.
Und die kann ja natürlich davon abhängen, ob die Sonne jetzt im Zenit steht, ob das bewölkt ist oder nicht.
Und okay, klar, das sehe ich ja dann sogar an meinem kleinen Faltding, wie viel da rauskommt, also je nachdem,
genau,
wie ich es ausrichte.
Genau. Und bei den großen Parks hängt dann Elektronik dran, und die dann dafür sorgt, dass die Solarzellen immer in ihrem optimalen Bereich operieren, je nachdem, wie die Beleuchtung ist oder wie der Sonnenwinkel ist. Manche Solarparks haben sogar eine nachgeführte Paneele, wo dann die Paneele immer mit dem Tagesverlauf der Sonne sogar mitdrehen, damit immer möglichst viel Sonnenlicht eingefangen wird. Und dann gibt es, also die Solarzelle stellt Gleichstrom her.
Ja. Zwischenfrage noch, haben die auch ein Temperaturoptimum oder arbeiten die bei jeder Temperatur beliebig?
Genau, also die Solarzellen haben ein Temperaturoptimum. Meistens, zu 99% der Fälle, arbeiten die bei Raumtemperatur ein bisschen besser als bei der operierenden Temperatur. Und die operierende Temperatur ist eher bei höheren, also so zwischen um die 60 Grad.
Da steht ja die Sonne drauf.
Steht
ja.
die Sonne drauf. es wird Licht auch umgewandelt, auch teilweise in Wärme. Leider nicht nur in elektrischer Energie, sondern teilweise auch in Wärme. Das heißt, eine voll beleuchtete Solarzelle ist eher bei 60 Grad. Und dann funktioniert sie einen Ticken schlechter als bei normaler Raumtemperatur. Aber das ist der Effekt ist nicht gigantisch. Genau, aber man würde die Solarzelle jetzt nicht effektiv runterkühlen, damit sie immer bei ihren beliebten 25 Grad, auch bei in der Wüste, bei Sonneneinstrahlung ist. Das wäre zu viel Energieaufwand, das würde sich nicht lohnen. Genau, und die Solarzelle stellt Gleichstrom her. Wenn man jetzt natürlich in einem Solarpark Strom oder elektrische Leistung erzeugen will und die dann einspeisen will ins Netz, das Netz ist natürlich kein Gleichstromnetz, dann braucht es sogenannte Inverter und die machen dann aus dem Gleichstrom Wechselstrom. Und der kann dann eingespeist werden.
Perovskit war das Material.
Genau.
Was ist das?
Genau. Also
warum nehmen Sie nicht weiter Silizium? Weil das ist ja, wie Sie sagten, also wissenschaftlich vielleicht uninteressant, aber wohl erprobt.
Genau.
Kann man das nicht verbessern?
Genau. Und da ist genau der springende Punkt. Wir wollen ja was verbessern. Also was wir wollen ist ja, wir wollen ja sozusagen Photovoltaik für jeden nutzbar machen. Das ist ja unser großes Ziel. Wir wollen, dass der Anteil der Photovoltaik viel größer wird. Mhm. Und dazu muss es insgesamt billiger werden. Und ein Weg, es billiger zu machen, ist sozusagen nicht den Preis zu drücken über wirtschaftliche Veränderungen oder über Massenproduktion, wobei das natürlich auch ein starker Hebel ist. Aber ein wichtiger Grund, den Preis zu beeinflussen, ist der Wirkungsgrad der eigentlichen Solarzelle.
Das heißt, wie viel von der Energie, die die Sonne schickt, kommt hinten als Strom wieder raus?
Genau. Man möchte ja eigentlich... würde man ja gerne alles nutzen. Mhm. Das heißt, man würde das gesamte Sonnenlicht oder die Energie, die Sonne zur Verfügung stellt, komplett in Strom umwandeln wollen. Das geht natürlich nicht. Man hat immer Verluste. So als Hinweis, die besten Silizium-Solarzellen, die jetzt seit 60 Jahren in der Forschung aktiv immer wieder verbessert werden, liegen bei 26% Wirkungsgrad. Das heißt, mir geht... drei Viertel der eingestrahlten Energie geht mir irgendwie verloren bei der Umwandlung vom Licht zum Strom und ich kann nur ein Viertel effektiv nutzen.
Wissen wir, wie diese Energie verloren geht?
Genau, und wo? Das ist schon relativ gut verstanden und die Limitierungen dahinter sind auch gut verstanden und da kommt genau das genau der springende Punkt, warum neue Materialien ins Spiel kommen, weil man stößt ziemlich bald an die Grenzen der Energiekonversion mit Silizium alleine. Und wenn man jetzt ein Material hätte, was auch ein Halbleiter ist, aber was, wie anfangs gesagt, was andere Farben im Spektrum des Lichtes effektiv umsetzen kann. Also zum Beispiel Silizium ist schwarz für uns, das heißt, es absorbiert das gesamte vom Menschen sichtbare Licht und darüber hinaus sogar nach ins Nahinfrarote. Das heißt, Silizium hat ein sehr breites Absorptionsspektrum. Es kann so ziemlich fast alles Licht des Sonnenlichtes effektiv umwandeln.
Und hat aber trotzdem so einen geringen Wirkungsgrad.
Genau, hat aber trotzdem so einen geringen Wirkungsgrad, weil man könnte sich das so vorstellen, das energiereichere Licht, das wird auch von Silizium umgewandelt. Energiereiches Licht ist zum Beispiel UV-Licht. Mhm. Das merkt man, wenn man zu lange in der Sonne ist. Beim Sonnenbrand, dann weiß man, wie energiereich UV-Licht
ist. Ja, doch.
Genau. Und gerade dieses energiereiche Licht geht im Silizium nicht verloren, aber die Energie des energiereichen Lichts geht verloren. Man könnte sich das so vorstellen, obwohl blaues oder UV-Licht viel energieintensiver ist oder viel mehr Energie enthält, merkt man daran, dass man vom roten Licht wenig Sonnenbrand bekommt, wird trotzdem nicht aus blauem Licht nicht mehr Energie erzeugt als aus rotem Licht. Da geht also Energie verloren. Wenn man jetzt ein anderes Material hat, was zum Beispiel das rote Licht nicht ganz so effektiv umwandeln kann, dafür aber das blaue effektiver und man würde diese beiden Materialien kombinieren, könnte man insgesamt in dieser sogenannten dann Tandem-Solarzelle, also Tandem bedeutet wie bei einem Fahrrad, zwei Menschen treten auf einem Fahrrad zusammen, Tandem in der Solarzelle bedeutet, zwei verschiedene Materialien arbeiten zusammen in einer Solarzelle und wenn man zwei Materialien mit komplementären Eigenschaften miteinander verbindet, dann kann man aus dieser Tandem-Solarzelle mehr Energie rausholen als aus einer Einzelsolarzelle. Und das ist genau, da kommt genau das Perovskit ins Spiel, weil das Perovskit hat genau komplementäre Eigenschaften zum Silizium. Das heißt, es kann das blaue oder das hochenergetische Licht effektiv umwandeln, kann dafür aber nicht das andere Licht umwandeln, das kann dann aber Silizium umwandeln. Und wenn man die beiden miteinander kombiniert, kann man insgesamt in dieser Tandem-Solarzelle mehr Energie nutzen.
Wie kombinieren Sie die? Ist das eine Mischung aus Material A und Material B oder ist es eine Kaskade? Na,
genau.
Also, dass erst das Perovskit das ganze Hochenergetische wegverwandelt und den Rest dann zum Silizium durchreicht.
Genau, so ist es. Also es ist eine Kaskade. Man könnte sich das so vorstellen, dass man einfach zwei verschiedene Solarzellen nimmt und die übereinander stapelt.
Ja. So stelle ich mir das gerade vor.
Genau, also man würde nichts miteinander vermischen. Man würde einfach die eine Solarzelle prozessieren und dann auf die andere Solarzelle drauflegen. Oder man könnte sich auch vorstellen, dass man so einen Silizium-Wafer, also so eine Siliziumscheibe hernimmt, die dann mit den verschiedenen Schichten prozessiert und unter anderem auch, und das ist der Vorteil bei den Perovskit-Materialien, es ist eine sogenannte Dünnschicht-Technologie, das heißt, man kann aus Lösung prozessieren. Man kann
ich kann das also praktisch wie so ein Fensterreiniger dann aufsprühen irgendwann.
Theoretisch nicht unmöglich, ja. Also man würde es nicht, sprühen ist vielleicht nicht so die allerbeste industrielle Technologie, zum Beispiel Drucken.
Ja.
Ist, also so wie heute oder früher Zeitungen gedruckt wurden, per Rolle-zu-Rolle-Verfahren, könnte man auch genauso schnell, mit dem gleichen Durchsatz, könnte man, und das ist auch ein Ziel der Wissenschaftler, könnte man später Solarzellen drucken.
Also wie dick müsste das sein? Also wie dick muss denn diese Schicht sein, damit sie Strom erzeugt? Oder also gibt es ein zu dick?
Genau, also es gibt immer ein Optimum aus zu dünn und zu dick. Und Silizium ist relativ dick, sogar sehr, sehr dick. Also
in Ihrem Universum, in meinem ist es wahrscheinlich immer noch wahnsinnig dünn.
Oder? Genau, also Silizium ist ungefähr so dick wie menschliches Haar, roundabout. Mhm. Die ist die Größenordnung einige hundert Mikrometer. Und Perovskit ist in der Größenordnung nochmal tausendmal dünner, ein Faktor tausend, dünner als ein menschliches Haar. Und zwar liegt es daran, dass die Materialien sehr, sehr stark das Licht absorbieren, also wie eine Art Farbstoff wirken. Also man kennt es ja so, Lebensmittelfarbstoffe, da braucht man nur minimal Krümel und schon ist der ganze Teig vom Kuchen rot.
Ja.
Das liegt einfach daran, dass dieser Lebensmittelfarbstoff, dass der sehr, sehr stark das Licht absorbiert und dadurch eine sehr, sehr starke Farbe hat. Die Materialien, die wir hier benutzen, die Perovskite oder auch die Organiken, vielleicht sollte ich es erwähnen, Perovskit, dieser Name ist schwierig, hört sich russisch an, ist auch russisch.
Vermutlich hatte ein Herr Perovsky den erfunden, oder?
Genau, der Herr Perovsky, es war ein anderer Mineraloge, der Herr Rose, der dieses Material nach dem Herrn Perovsky benannt hatte, weil das zuerst im Ural sozusagen extrahiert wurde. Und dieser Name Perovskit beschreibt im Grunde genommen eine Kristallstruktur, also beschreibt gar nicht ein Material, sondern beschreibt alle Materialien, die mit dieser Kristallstruktur wachsen. Könnte man sich so vorstellen wie im Bleistift gibt es ja Graphit, das ist ja auch nur Kohlenstoff. Mhm. Graphit ist auch ist sozusagen Kohlenstoff, aber Graphit wäre die spezielle Konfiguration des Kohlenstoffes. Eine andere Konfiguration vom Kohlenstoff wäre Diamant. Ist auch nur Kohlenstoff, hat aber komplett andere Eigenschaften. Das eine ist billig, wir schmieren es im Bleistift, das andere ist sehr, sehr teuer und wir verarbeiten es zu Schmuck. Mhm. Das ist einfach nur, weil dieser Kohlenstoff verschiedene Kristallstrukturen haben kann. So, Perovskit könnte jetzt jedes Material sein, was mit einer bestimmten Kristallstruktur, mit dieser Perovskit-Kristallstruktur wächst. Wir benutzen allerdings natürlich spezielle Materialien für unsere Solarzellen.
Nochmal für Doofe, Kristallstruktur heißt die Anordnung der Atome da drin.
Genau, ne? Also die Materialien bestehen aus Atomen, aus verschiedenen Atomen oder aus gleichen Atomen. Und wie sich die Atome anordnen, die können sich natürlich zueinander anders anordnen. Das beschreibt dann die Kristallstruktur. Okay. Also wenn man sich's vorstellt im Wasser oder im Eis, da hat man ja Wassermoleküle, besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff. Und im Wasser sind die relativ ungeordnet, haben wenig Verbindung zueinander, wenig Wechselwirkung, deswegen ist es flüssig. Mhm. Wenn es dann kälter wird, dann gefrieren die Moleküle. Und dann haben die eine gewisse Wechselwirkung zueinander. Dann ist es das gefrorene Wasser, ist dann Eis, ist es sehr hart und ich kann das nicht mehr umrühren etc. Mhm. Und das sind dann Das könnte man dann sozusagen sich vorstellen als, als verschiedene Kristallstruktur, je nachdem, wie sich die Wassermoleküle anordnen würden. Beim Wasser ist es natürlich nicht der Fall, es ist immer relativ ähnlich, aber so könnte man sich das vorstellen, dass wenn sich die Moleküle anders anordnen, zum Beispiel beim Beispiel Graphit und Diamant, da ist es einfach nur die Anordnung der Moleküle und die macht extreme Eigenschaftsunterschiede.
Wie können Sie die Anordnung der Moleküle denn überhaupt beeinflussen im Labor?
Das kann man darüber machen, über die Materialien, die man miteinander verbindet sozusagen. Also wir arbeiten speziell...
Aber ich habe doch nur Kohlenstoff.
Also in dem Fall Graphit und Diamant geschieht es über die äußeren Bedingungen, Temperatur und Druck. Also Diamant,
klar.
Diamant kann man ja synthetisch herstellen. Gibt es natürlich auch, die Erde hat es für uns hergestellt über die Jahre. Entsteht nur bei sehr hohem Druck und bei sehr hohen Temperaturen. Und dann sind die Atome sozusagen gezwungen, sich so anzuordnen, weil die äußeren Bedingungen so groß sind. Graphit würde man anders herstellen können. Und so ist es auch bei uns bei den Solarzellen. Also wir benutzen spezielle Materialien oder spezielle Präkursoren, sagen wir dazu, also spezielle Ausgangsmaterialien, die wir miteinander vermischen. Und wenn man diese Materialien miteinander vermischt, dann wachsen die in dieser Kristallstruktur, die dann perovskitartig ist. Und deswegen sagen wir dazu, das sind Perovskit-Materialien. Aber was wir genauer benutzen, ist Methylammoniumbleijodid.
Methylammoniumbleijodid.
Genau.
Ich habe weniger Schwierigkeiten, das auszusprechen, fällt mir gerade auf.
Genau, wir können auch dazu übergehen.
Aussprechwettbewerb machen.
Genau.
Ich kann es mir nur schlechter merken.
Genau, die Abkürzung könnte auch MAPI sein. Das ist Methylammonium, also Blei P, M für Methyl, Ammonium, Blei P und Jodid I. Und das ist dann einfacher auszusprechen, MAPI, als jedes Mal Methylammoniumbleijodid zu sagen.
So, die vier Sachen kippen Sie in einer bestimmten Mischung zusammen?
Genau. Und in einem Lösungsmittel der Wahl, ist es kein Lösungsmittel so wie Wasser oder Alkohol, es sind eher Lösungsmittel, die auch organische Komponenten beinhalten, zum Beispiel 1 ist DMSO, das ist eine Abkürzung für Dimethylsulfoxid. Das kennt man vielleicht, hat man das schon mal gehört, das ist in einigen Cremes drin, Kosmetika eventuell enthalten. Also es sind spezielle Lösungsmittel, die wir benutzen. Und da kippen wir sozusagen unsere Pülverchen rein. Also unsere Präkursoren, die wir benutzen, die Ausgangsmaterialien, um diesen Perovskit herzustellen, sind Pülverchen. Es sind zwei Komponenten. Die eine Komponente ist ein Salz, Methylammoniumjodid. Und die andere Komponente ist Bleijodid. Und das ist ein gelbes Pulver. Wurde früher auch benutzt, um gelbe Farbe herzustellen, bis man dann gemerkt hat, dass vielleicht Blei in der Farbe nicht ganz so gesund ist. Und heutzutage benutzt man es nicht mehr als Farbe. Also man hat sozusagen ein weißes Pulver, sieht normal aus wie Kochsalz, und ein gelbes Pulver. Die mischt man zusammen in einem Lösungsmittel. Und dann sieht die Lösung so leicht durchsichtig bis gelb aus. Und diese Lösung kann man dann zu einem dünnen Film verarbeiten. Und diesen dünnen Film kann man dann kristallisieren. Und wenn der kristallisiert ist, dann ist der schwarz. Das heißt dann für uns, schwarz heißt, bedeutet immer, es absorbiert alles, was der Mensch sehen kann, das gesamte Lichtspektrum, also das gesamte sichtbare Lichtspektrum wird absorbiert. Und das will man eigentlich in der Solarzelle meistens. Man möchte ja möglichst alles Licht.
Aber dann bleibt doch nichts mehr für die Siliziumzelle dahinter übrig.
Genau, aber das ist, weil wir Menschen sind und keine Bienen oder Insekten. Wir können halt nur bis zu einer gewissen Wellenlänge sehen. Wir können kein nahinfrarotes Licht mehr sehen, weil einfach unsere Augen sind relativ gut optimiert, aber sie sind halt nur optimiert fürs sichtbare Licht. Und bei circa 800 Nanometer Wellenlänge des sichtbaren Lichtes ist circa Schluss. Da können die Rezeptoren in unserem Auge nichts mehr wahrnehmen. Wenn wir das könnten, würden wir den Unterschied zwischen dem einen Schwarz und dem anderen Schwarz deutlich sehen.
Aha.
Zum Beispiel das Perovskit ist bei 800 wirklich Schluss. Aber wenn wir mit unseren Augen das wahrnehmen könnten, würden wir sehen, dass das Lithium noch anders aussieht. Zum Beispiel Bienen, Insekten können das teilweise. Die würden einen deutlichen Unterschied sehen. Die würden zu uns Menschen sagen, ach, seid ihr doof, für euch ist es beide schwarz. So wie Rot-Grün-Blindheit sozusagen auch die Information nicht wahrnehmen kann. Aber in Wirklichkeit sind es unterschiedliche Materialien.
Okay.
Und dieses Material, da steckt also Da steckt Blei drin, da steckt Jod drin, da steckt Methylammonium drin und dieses Methylammonium enthält auch wieder Kohlenwasserstoffverbindungen. Also Methyl kennt man vielleicht, Methan, hat man vielleicht schon mal gehört. Methan ist nur Kohlenstoff und Wasserstoff, ist so ein Gas, was die Rinder ausscheiden, was nicht gut ist für die Atmosphäre.
Nicht nur die.
Ja, genau, aber die besonders, habe ich gehört. Und das ist auch wieder eine organische Komponente und dementsprechend sind diese Materialien, die wir hier benutzen, die bezeichnet man dann als Hybrid. Hybrid, das Wort kennt man ja aus dem Elektroauto und das Wort Hybrid bezeichnet eigentlich nichts weiter als die Verbindung von zwei verschiedenen Sachen. Also ein Elektroauto ist die Verbindung aus Elektro und Benzin oder Dieselmotor, also Verbrenner und Elektro. Bei uns ist es die Verbindung aus organischen Substanzen, also Kohlenstoff- und wasserstoffbasierten Sachen und anorganischen sozusagen alles andere. Das heißt, wir haben hier ein hybrides Material. Hybride Materialien sind auf jeden Fall fancy, sind neu. Sie sind in der Wissenschaft sehr interessant und jetzt sozusagen neue Themen, wo sich einige Wissenschaftler, ich würde mal sagen, drauf stürzen und die versuchen zu untersuchen und da neue Sachen herauszufinden, weil es einfach eine interessante und neuartige Materialklasse ist. Wobei man zu sagen muss, dass die Perovskit-Materialien an sich gar nicht so neu sind. Also die ursprüngliche Materialklasse wurde schon in den 18. Jahrhunderts entdeckt und beschrieben. Und die Materialien, die wir heute benutzen, also dieses Methylammoniumbleiodid, das wurde schon in den 70er Jahren, in den 1970er Jahren beschrieben. Es wurde auch beschrieben, dass man da die Eigenschaften variieren kann dieses Materials und dass es prinzipiell halbleitende Eigenschaften hat. Aber damals hat es keiner für Solarzellen verwendet, sondern das ist dann sozusagen ein bisschen untergegangen, diese Materialklasse. Es gab dann die Solarzellforschung an den anderen Technologien, an dem Silizium. Es wurde stark geforscht und wie man es ja heute kennt, wurden die Produkte entwickelt und die Solarmodule etc. Aber in den 80er, 90er und Anfang der 2000er hat keiner an diesem Perovskit-Material geforscht.
Warum nicht? Weil es doch ein Halbleiter ist. Also ich würde jetzt vermuten, dass so Leute wie Sie sagen, oh, ein Halbleiter, lass mal gucken, wie viel Strom daraus fällt.
Genau, also es ist sehr interessant. Das ist eine gute Frage und so richtig kann man die wahrscheinlich auch gar nicht beantworten. Es war einfach, ich könnte mir vorstellen, dass das keiner damals auf Anhieb eine gute Solarzelle oder eine gute Architektur der Solarzelle, es gibt ja verschiedene Solarzellentypen und dass einfach der passende Typ Solarzelle noch nicht so richtig vorhanden war und das Wissen nicht so richtig vorhanden war, wie man dieses Material in die Solarzelle bringt. Das Wissen ist heute viel, viel ausgereifter und es gibt viele verschiedene Solarzellentypen, die alle verschiedene Architekturen haben, also verschiedene Schichtaufbauten sozusagen.
Ah, okay.
Solarzelle ist nicht gleich Solarzelle.
Also es ist nicht einfach nur eine Siliziumschicht in der Dicke eines Menschenhaars, wo dann Strom ausfällt, sondern.
Genau, nein. Also Solarzellen können ganz verschieden sein. Und damals war das Wissen noch nicht so richtig da und es war wahrscheinlich auch einfach nicht das passende Experiment da. Manchmal ist es auch einfach so, dass es so ein Schlüsselexperiment gibt, dass einer mit irgendwas anfängt und dann merkt, oh, da könnte was rauskommen und dann springen die anderen Wissenschaftler drauf auf und bauen da drauf auf und dann entsteht eine Wissenschaftscommunity, die dann weiter daran forscht und das weiterentwickelt und so ist es dann geschehen und zwar im Jahre 2008, also noch gar nicht so lange her, jetzt mittlerweile 9 Jahre her, aber noch nicht so lange her im gesamten Wissenschaftsbereich. 2008 gab's dann die erste Veröffentlichung, in dem man dieses Perovskit-Material wirklich in eine Solarzelle eingebaut hat. Damals war man in Anführungsstrichen noch ganz dumm. Da hat man nämlich gedacht, dass dieses Solarzellenmaterial nur als Farbstoff dient, also nur als extrem dünne, noch viel dünnere Schicht als jetzt, also nochmal ein Faktor 10 dünner als die Schichten jetzt sind, nochmal ein Faktor 10.000 dünner als das menschliche Haar. Und man hat dieses Material sozusagen nur als Oberflächenmodifizierungsmaterial eingesetzt. Das heißt, man nimmt eine vorhandene Oberfläche und packt auf diese Oberfläche nur eine sehr, sehr, sehr dünne Schicht, weniger Atomlagen von dem Perovskit-Material, weil man gedacht hat, dass das gar nicht den Strom so gut transportieren kann.
Also wollte man es einfach nur als was Filter
benutzen? Man wollte das als Farbstoff benutzen, das heißt, als sehr, sehr dünne Schicht, die durch ihre hohe, also Farbstoffe haben ja immer hohe Absorption, durch ihre hohe Absorption einfach nur das Licht absorbiert, aber nicht transportieren muss. Weil die Schicht so dünn ist sozusagen, könnte man sich so vorstellen, wenn die Schicht sehr, sehr dünn ist, dann müssen die Stromtierchen in der Schicht nicht lange transportiert werden, sondern die sind ganz schnell bei einer anderen Schicht, die dann gut transportieren können.
Ah, verstehe. Ja, okay.
Genau, und so war das 2008.
Es ist jetzt nicht ein Zufallsfund gewesen, dass da Strom rausfällt, sondern es sollte schon Strom rausfallen, aber nicht so viel. Okay,
genau. Jetzt habe ich es. Oder es muss nicht so weit transportiert werden, sozusagen. Also wenn ein Sprinter nicht gut ist, dann kann er vielleicht auf der noch kürzeren Strecke als 100 Meter trotzdem ganz gut aussehen. Aber wenn er die 100 Meter nicht durchhalten würde auf der hohen Geschwindigkeit, dann ist er natürlich ein schlechter Sprinter auf den 100 Metern. So könnte man sich das vorstellen. Man hatte gedacht, das Perovskit ist nur ein sehr, sehr Kurzstreckensprinter und die Stromteilchen können dann nur sehr, sehr kurz transportiert werden, ohne verloren zu gehen oder ohne Verluste zu haben.
Stromtierchen habe ich auch noch nie gehört.
Ja, oder Stromteilchen, die Elektronen, die nicht gelb sind übrigens. genau, und dann gab es diese Publikation und gab es am Anfang auch gar nicht so viel Interesse, weil der Wirkungsgrad von dieser Solarzelle lag bei unter 4%. Also im Vergleich nochmal, die besten Silizium haben heutzutage 26%. Und man hatte aber, also es gab einige wenige Arbeitsgruppen weltweit, die dann sozusagen das weiter verfolgt haben. Unter anderem könnte man dann erwähnen zum Beispiel die Universität Oxford und die EPFL in Lausanne in der Schweiz. Und in Korea gab es eine Gruppe. Also es gab so drei Gruppen weltweit, die dann da so dran geforscht haben an diesem Thema. Und man hat dann nach und nach gemerkt, dieses Material ist halt doch besser als gedacht.
Wie forscht man daran, um das nach und nach zu merken? Also sitzt ihr da im Labor und denkt euch, mach mal einfach mal die Schicht dicker und gucken, was passiert.
Genau, also man sitzt wirklich im Labor und überlegt sich Experimente. Also man sitzt zusammen mit anderen Wissenschaftlern und überlegt sich, was könnte man für Experimente fahren, zum Beispiel die Schichtdicke zu variieren, ja, wäre ein Experiment, wäre allerdings natürlich ein relativ einfaches Experiment. In dem Fall hat man...
Ist ja auch mir eingefallen.
Ja, manchmal oder meistens sind ja die wirklich die simpelsten Experimente die besten sozusagen. Also es ist nicht so, dass die Experimente hochkomplex sein müssen, um gut zu sein. Wenn man mit einfachen Methoden fundamentale Sachen zeigen kann, dann ist es mitunter wirklich viel mehr wert, als wenn man sehr, sehr komplexe Experimente dafür aufbauen muss. Genau, diese Wissenschaftler sitzen zusammen. Meistens fängt man irgendwo an, meistens fängt man einfach an, zum Beispiel Schichtdicke variieren und dann würde man feststellen, obwohl ich jetzt die Schicht dicker gemacht habe, habe ich gar nicht so viel Verlust von meinem Strom. Das heißt, mein Material ist vielleicht doch gar kein schlechter Sprinter, könnte vielleicht sogar auf die 200 Meter Sprint-Distanz gehen. Und so hat man dann nach und nach herausgefunden, dass dieses Material grundlegend für eine Solarzelle geeignet ist, weil um für eine Solarzelle geeignet zu sein, muss man nicht nur ein Halbleiter sein, sondern man muss auch ein guter Halbleiter sein. Das bedeutet, man muss effektiv das Licht in Strom umwandeln können. Das können nicht alle Halbleiter, zum Beispiel die organischen Halbleiter. Die haben damit manchmal ein Problem. Sie gehen sehr feste Bindungen ein, könnte man sagen, und die lassen die Ladung, also die Stromtierchen nicht unbedingt frei.
Ah, okay.
Man will ja Strom transportieren. Das heißt, man muss freie Ladung generieren können. Ein guter Halbleiter kann gut Freiladung generieren. Und das hat man dann gelernt, dass dieses Perovskit-Material, obwohl es organische Anteile enthält, sich gar nicht so verhält, als wenn es rein organisch wäre, also gar nicht so starke Bindung eingeht. Es lässt sozusagen seine Ladungsträger freien Lauf. Und es hat noch andere gute Eigenschaften, dass es den Strom doch besser transportiert, als man ursprünglich gedacht hat. Und damit ist es natürlich ein geeignetes Material. Und eine weitere wichtige Eigenschaft: man könnte sich jetzt, wenn man mal vergleicht, Silizium und Perovskit. Beim Silizium muss man in ziemlich komplexen Verfahren Einkristalle züchten, große Einkristalle, und die danach bei hohen Temperaturen und viel Energieaufwand aufreinigen, um die wirklich, wirklich rein zu bekommen. Also wirklich, wirklich frei von Unreinigung, anderen Materialien, frei von Gitterfehlstellen. Also man könnte sich das so vorstellen, ein perfekter Einkristall, da sitzt jedes Atom genau an seinem Platz. Es gibt keinen Ausreißer, es gibt keine Fremdeinlagerung, nix. Und deswegen sind die Eigenschaften von dem Silizium so gut, nur weil man so viel Energie reinsteckt, um die so gut zu machen. Beim Perovskit, das Perovskit hat eine gute Eigenschaft, es kristallisiert von selbst, nicht unbedingt, also wir benutzen ja keine hohen Temperaturen, keine speziellen Aufreinigungsschritte, aber es kristallisiert von selbst in einer in einer Modifikation, wo diese Verunreinigung und diese Fehlstellen und diese nicht perfekte Einkristallinität gar nicht so schlecht ist oder gar nicht so schlimm ist für die Solarzelle. Das ist eine wichtige Eigenschaft, die man auch festgestellt hat, dass, obwohl es da gar keine perfekten Kristalle gibt, diese nicht vorhandene Perfektion gar nicht so schlimm ist für die Solarzelle und gar nicht diesen Wirkungsgrad so stark reduziert.
Das heißt, ich kann es im industriellen Maßstab wesentlich simpler herstellen, genau, weil ich nicht darauf achten muss, dass ich einen absolut sauberen, was weiß ich, wie Umgebung.
Genau, also der industrielle Maßstab würde dann sehr viel Energie unaufwendiger werden. Wie gesagt, man kann aus Lösung prozessieren, man könnte später Drucktechniken anwenden, hätte einen sehr hohen Durchsatz, könnte sehr, sehr große Flächen gleichzeitig beschichten. Dann dadurch, dass man so sehr wenig Material braucht man natürlich auch wenig Material oder hat wenig Materialverlust während der Produktion später mal. Das heißt, die Grundlagen muss man ja da sagen, es gibt ja natürlich noch keine Produktion und keine Großmaßstabsindustrie, aber die Grundlagen dafür sehen ganz gut aus, dass man es später mal relativ kostengünstig herstellen kann.
Was heißt später mal in Zahlen?
Genau, und da.
Also, wie weit seid ihr?
Genau, und da hört man unterschiedliche Zahlen, je nachdem, wen man fragt. Es gibt einige Startups, die sich sozusagen schon ausgegründet haben. Wenn man so ein Startup fragt, die sagen dann natürlich, ja, nächstes Jahr.
Ja, klar.
2017, 2018 gibt es die ersten Produkte. In der eher konventionellen Siliziumwelt, wo die Prozesse oder die Innovation nur mächtig in die großproduktionellen Anlagen übernommen werden und wo es sehr, sehr stark darum geht, dass man ganz lange Haltbarkeit und ganz lange Produktsicherheit hat, da sagt man natürlich erst, das dauert noch mindestens 5 bis 10 Jahre, bis überhaupt abschätzbar ist, ob Produkte entstehen können, die auch die nötige Haltbarkeit und Sicherheit für den Kunden haben. Also es ist sozusagen auf dieser Zeitskala von 1 bis 10 Jahre könnte es sein, dass sich Produkte entwickeln. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie entwickeln sich die Märkte? Kann man Produkte schaffen, die auch angenommen werden, die dann auch verkauft werden in hohen Stückzahlen und etc.?
Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, wo kommen eigentlich die Elektronen her, die der Halbleiter freisetzt? Abgibt.
Genau, also die.
Also aus ihm selbst können die ja nicht kommen, weil dann ist der ja irgendwann leer.
Genau. Also aber von der Sonne können sie auch nicht kommen, weil die Sonne bietet uns, die sendet, also im Sonnenlicht oder in dem Licht, was wir für die Solarzellen nutzbar machen, sind gar keine Elektronen drin, sondern sogenannte Photonen.
Das ist doch Hexenwerk.
Das ist, könnte man so sagen, dass es Hexenwerk ist. Aber in Wahrheit ist es so, dass die Elektronen schon aus dem Halbleiter kommen. Aber dieses Photon, was da aus der Sonne kommt, die macht es möglich, dass die Elektronen, die da am Halbleiter rumschwören, auf höhere Energieniveaus angehoben wurden oder werden und damit sozusagen Energie von dem Photon auf das angehobene Elektron übertragen wird. Also man muss sich das so vorstellen, vielleicht wie in Amerika gibt es ja diese Autobahnen, wo überall Autos fahren, übereinander in 10 verschiedenen Stockwerken, weil so viel Verkehr herrscht. So. Und jetzt stellt man sich vor, die unterste Autobahn ist voll von Stau. Überall stehen Autos wirklich dicht an dicht. Nichts geht mehr vorwärts und zurück. So. Und es gibt oben drüber eine Autobahn, die leer ist, weil zum Beispiel gebaut wird. So, jetzt sind alle Autos in der unteren Autobahn im Stau und können sich nicht vor und nicht zurück bewegen. Sie sind natürlich verärgert und sind einfach da und gucken nach oben, sehen die leere Autobahn und denken sich, ach, wie wäre das schön, wenn ich da hoch gepusht oder geboostet werden würde, dann könnte ich oben frei fahren. So, und genau das macht das Sonnenlicht mit den Elektronen. Das Sonnenlicht gibt den Elektronen einen Schubs von der unteren Autobahn zur oberen Autobahn und dort oben ist die Autobahn frei, dort kann sie sich frei bewegen und können jetzt fahren. Und sie verändern und Sie können sich jetzt vorstellen, Sie fahren dann im Kreis und in diesem Kreis, die Kreisautobahn hat eine leichte Senkung. Das heißt, Sie würden sogar von alleine fahren, weil es bergab geht. Und beim Fahren gibt das Auto dann natürlich Energie wieder ab, weil es geht ja von oben nach unten. Ja. Genau. Und irgendwann wäre es vielleicht wieder unten angekommen.
Und steht dann hinten im Stau.
Aber gut, ich meine, könnte man jetzt sagen, hat man ja gar nichts gewonnen. Vorher stand man in der Mitte im Stau, jetzt steht man hinten im Stau. Aber man hat ja, während man gefahren ist, Energie wieder abgegeben. Mhm. Also man ist ja gerollt bergab und diese Energie könnte man dann sozusagen in einem externen Verbraucher nutzen. So wäre es dann im Stromkreis. Also so muss man sich das vorstellen. Eine volle Autobahn, eine leere Autobahn, das macht den Halbleiter aus. Dazwischen ist eine Lücke, die Autos können nicht von alleine nach oben springen. Dann kommt das Sonnenlicht und gibt denen einen Schubs und man wird auf die leere Autobahn angehoben und dann kann man wieder bergab fahren. Und dieses Bergabfahren der Autos ist dann der Strom und der Strom ist sozusagen ja immer im Kreislauf. Das heißt, es entstehen keine neuen Stromtierchen, es werden auch keine Stromtierchen vernichtet, sondern sie werden sozusagen nur angehoben und können dann frei rollen, wenn man so will.
Wir haben noch gar nicht über den Wirkungsgrad von Perovskit gesprochen.
Ah, genau. Ich war vorhin stehen geblieben bei der Entwicklung. Also wir waren ja bei 2008 mit unter 4% Wirkungsgrad und dann gab es einige Gruppen, die haben sich diesem Material angenommen und haben dann festgestellt, man muss das ja gar nicht nur als Farbstoff einsetzen, als Kurzsprinter, sondern man kann das auch als 200-Meter-Sprinter einsetzen. Und dann hat man immer mehr darüber erfahren, über dieses Material, wie toll das doch eigentlich ist. Dann hat sich dieser Wirkungsgrad ziemlich rasant entwickelt und teilweise so rasant, dass die Forschergruppen auch das selber anfänglich es sind natürlich sehr, sehr viele Publikationen dabei entstanden in den hochrangigsten Journalen Science und Nature. Also die Journale sind voll von diesen Materialien, weil es so viele neue Rekorde und so viele schnelle und tolle Rekorde gab. Also bis zum Jahre 2016, das heißt in 8 Jahren Entwicklung, hat man es geschafft, von unter 4% Wirkungsgrad auf über 22% Wirkungsgrad zu kommen mit diesem Material. Es gab natürlich eine Entwicklung von auch genau dieser Architektur der Solarzelle, welche Perovskit-Verbindung man genau benutzt und welche Kontaktschichten man da einsetzt und wie man genau dieses Design der Solarzelle macht. Und das war sozusagen, A, war das die Wissensentwicklung und B, war das die Entwicklung der Solarzellenarchitektur, die dann zu diesem großen Wirkungsgrad gekommen ist. Mhm. Und wenn man sich jetzt überlegt, man ist jetzt schon bei 22% Wirkungsgrad, Das ist,
addieren die sich zu der Siliziumzelle dahinter? Ja. Also habe ich dann hinterher 50% Wirkungsgrad?
Nicht ganz. Die Wirkungsgrade addieren sich in einer gewissen Art. Das heißt, in der späteren Tandem-Solarzelle, wenn man beide aufeinander stapeln würde, dann kann man einen theoretisch höheren Wirkungsgrad erreichen als mit den jeweiligen einzelnen Solarzellen. Das heißt, es gibt eine gewisse Addition, aber es ist leider nicht so, dass wenn ich eine 25 oder 26% Siliziumzelle mit einer 22% Perovskitzelle addiere, dass ich dann 48% Wirkungsgrade habe. Das ist nicht so. Das heißt, das Potenzial ist ein bisschen geminderter als die Summe der Einzelnen, aber man hat auf jeden Fall ein höheres Potenzial. Also wenn ich
wie viel haben wir dann? Also haben wir dann irgendwie 27% oder sind es eher 35?
Genau, also es sind eher 30 bis 35. Ja. Also wenn man jetzt sozusagen die beste Silizium-Solarzelle mit 26% nimmt und man muss aber auch dazu sagen, den Trend der letzten Jahre, also da ist nicht mehr viel passiert in Sachen Wirkungsgrad. Mhm. Man ist jetzt mit Silizium sozusagen am Rande des Machbaren. Also es ist so wie bei den Sprintern, dass jetzt Usain Bolt noch deutlich zu übertreffen, wird sehr, sehr schwierig.
Es sei denn, man spritzt ihm irgendwas und das wäre dann Perovskit.
Eher nicht. Das will man, glaube ich, nicht gespritzt bekommen. Aber wenn man sozusagen die beiden jetzt miteinander verbindet, also Perovskit und Silizium miteinander verbindet, dann sind die theoretischen Vorhersagen, experimentell ist man da noch nicht so weit, dann sind die eher bei 30-35% Wirkungsgrad im Labormaßstab. Und da muss man natürlich schauen, das Perovskit ist für die Photovoltaik noch eine relativ junge Technologie. Da muss man dann schauen, kann man das in die Produktion übertragen, in die großflächige, billigere Produktion und bei welchem Wirkungsgrad landet man dann im Produkt später. Aber grundlegend ist es so, dass man auf jeden Fall über 30% Wirkungsgrad erreichen kann.
Aber dann hat man ja immer noch das Problem, Silizium-Solarzelle, die ja aufwendig herzustellen und so ist. Eigentlich will ich das Ding ja weghaben.
Genau, eigentlich will man das irgendwie weghaben. Man möchte natürlich möglichst sehr, sehr billig produzieren. Jetzt ist natürlich so, dass die Siliziumindustrie hat ja nicht geschlafen. Mit ihren hohen Marktanteilen und mit den großen Fabriken, die entstanden sind und mit dem großen Zuwachs weltweit, ist natürlich auch der Preis für Silizium extrem gesunken. Das heißt, obwohl ich jetzt produktionstechnisch und wenn man jetzt mal so rein Energierechnung machen würde, obwohl ich relativ viel Energie reinstecke, ist diese Siliziumtechnologie schon dominierend und sehr, sehr, sehr billig geworden. Das heißt, mit dem Perovskit möchte man jetzt nicht unbedingt als Konkurrent ins Rennen gehen, sondern man möchte ganz klar sagen, das ist ein neues Material und es könnte das etablierte Material nicht verdrängen, sondern verbessern. Mhm. Die Idee ist dahinter, dass man in den vorhandenen großen Fabriken einfach nur, da gibt's ja schon x Prozessschritte, um vom Sand zur fertigen Silizium-Solarzelle zu kommen. Und in diesen x Prozessschritten möchte man einfach wenige Prozessschritte erweitern, um vom Sand zur Tandem-Solarzelle zu kommen. Und diese Erweiterungsschritte sollen nicht viel teurer werden, sollen aber viel mehr Wirkungsgrad bieten und damit später sozusagen die sogenannten Stromgestehungskosten, sagt man dazu, oder auch im Englischen L2E, die sollen dann gesunken oder sollen dann sinken. Also man stellt sich das so vor, auf dem Markt in 10 Jahren gibt es vielleicht ein Modul zum Preis von 200 Euro, was 20% Wirkungsgrad hat und dann dementsprechend irgendwie von mir aus 300 Watt Peak, also bei unter der Mittagssonne hier bei uns 300 Watt liefert. Und es gibt ein Modul, was nicht viel teurer ist, vielleicht 250 Euro und dafür aber 400 Watt Peak liefert. Dann muss halt der Konsument muss halt wissen, ist er eher zum Beispiel flächenlimitiert, möchte er auf einer geringen Fläche eher viel mehr Strom produzieren, um viel mehr Einspeisevergütung zu bekommen etc., um dann insgesamt zwar erstmal initial ein bisschen mehr für die Module auszugeben, aber später viel mehr zurückzubekommen über die mehr erzeugte elektrische Leistung.
Ist das Perovskit, das Sie hier benutzen, ist das ausentwickelt? Also sind diese vier Bestandteile ist das der weiße letzter Schluss oder
steht
auch immer noch mal was anderes dabei?
Auf gar keinen Fall. Also das Perovskit ist auf jeden Fall einmalig, weil es so schnell gekommen ist und so schnell die Photovoltaik ein bisschen verändert hat, könnte man sagen. Und es gibt immer noch täglich unzählige neue Publikationen, die neues Wissen an dieser Materialklasse, speziell im Hinblick auf die Photovoltaik oder auch auf andere Anwendungen, zum Beispiel Leuchtdioden, Laser, Detektoren, zum Beispiel Röntgendetektoren. Man kennt es ja, wenn man Röntgen muss, dann kriegt man immer die Bleischürze um. Blei hat einen hohen, also Röntgenstrahlen mögen Blei, wenn man so möchte, oder mögen es nicht, weil das Blei sie absorbiert. Das heißt, mit Perovskit kann man auch Röntgendetektoren herstellen. Also es gibt eine breite Anwendung von Bauteilen, die man sich mit Perovskiten vorstellen kann. Aber es ist noch nicht ausgereift. Also gerade dadurch, also im Vergleich, Perovskit ist jetzt eine Dekade in der Wissenschaft für die Photovoltaik aktiv und Silizium 6 Dekaden. Also das heißt, es bedarf noch einiges an Zeit, bis das Perovskit richtig ausgereizt ist. Vielleicht wird der Wirkungsgrad sogar noch mehr steigen. Vielleicht kommt man sogar mit den Perovskit-Solarzellen über Wirkungsgrade von dem jetzigen Silizium und kann die sozusagen rein im Wirkungsgrad auch später schlagen. Was aber beim Perovskit sehr, sehr interessant ist, bei dieser neuen Materialklasse, dass die verschiedensten Wissenschaftler aus den verschiedenen Bereichen, sei es die reinen Siliziumwissenschaftler oder die Organikwissenschaftler oder die Wissenschaftler, die von der sogenannten Farbstoffsolarzelle kommen, der sogenannten Grätzelzelle, die sind alle in dieser Materialklasse vereint. Die haben vorher sozusagen alle ihr eigenes Süppchen gekocht. Die einen haben die Materialklasse oder Technologie, die anderen die und die anderen die. Und jetzt dieses neue Material, was so gehypt wird, vereint die verschiedenen Bereiche miteinander und lässt dann natürlich auch das Wissen und die Sprache der verschiedenen Bereiche miteinander also verschmelzt das sozusagen. Und man hat dadurch sehr, sehr schnell gelernt an dieser neuen Materialklasse. Und man könnte sich jetzt vorstellen, Perovskit hat noch gewisse Nachteile. Also der Vorteil ist ganz klar, es kristallisiert bei kleinen Temperaturen. Obwohl es relativ dreckig und defektreich ist, funktioniert es sehr gut, hat sehr gute Eigenschaften für die Solarzelle, aber es hat natürlich trotzdem noch einige Nachteile. Und wenn diese Nachteile nicht wären, dann wären natürlich schon längst Produkte vorhanden. Und ein Nachteil ist zum Beispiel der Bleigehalt, obwohl dadurch, dass die Schichten so sehr dünn sind, gar nicht so viel Blei in der späteren Solarzelle vorhanden wäre. Also als Vergleich, heutige normale Paneele werden gelötet, in diesen Lötpasten ist Blei. Da ist viel mehr Blei drin als in einem späteren Perovskit-Modul, einfach weil diese Schicht so ultra dünn ist.
Aber warum ist es dann ein Problem?
Es ist deswegen ein Problem, weil wahrscheinlich die Menschen nicht unbedingt Blei möchten. Und weil dieses Blei noch den Nachteil hat, dass es wasserlöslich ist. Das heißt, es ist für die Organismen, also für uns Menschen und die Tiere, eventuell gefährlicher als Blei, was so rein metallisch vorkommt, zum Beispiel in den Autobatterien etc.
Aber wenn es wasserlöslich ist und ich damit mein Dach bestreiche oder bedrucke, dann funktioniert irgendwann meine Solarzelle nicht mehr.
Genau, aber man würde ja die Solarzelle immer, also auch heutige Module von Silizium,
stimmt, die werden eingepackt,
verkapselt in Glas oder Folien spezielle. Man würde auch die Perovskit-Module würde man immer verpacken in Glas zum Beispiel und dann wäre das relativ robust. Dann könnte man jetzt natürlich als Gegner kommen und sagen, ja, aber wenn es dann hagelt, dann bricht das Glas und dann kommt der Regen und wäscht eventuell das Blei raus und dann gibt's auch Rechnungen, die sagen, selbst wenn das gesamte Blei ausgewaschen werden würde, dadurch, dass so wenig Blei vorhanden ist im gesamten Modul, würde das den natürlichen Bleigehalt der Erde gar nicht signifikant steigern. Mhm. Also man hat, je nach Region, hat der Boden einen gewissen Bleigehalt und auch wir Menschen, ob wir jetzt nun Angelblei benutzen oder da oder hier aufwachsen, haben wir auch einen verschiedenen Bleigehalt in unserem Blut. Die Rechnungen zeigen, dass große Parks voll mit Perovskit-Modulen und dann kommt der Hagel, würde alle kaputt machen, was natürlich nicht realistisch ist. Und dann kommt der Regen, würde alles auswaschen, dass das jetzt nicht keine Tschernobyl-Umgebung wäre, wo dann 1000 Jahre keiner wohnen würde, sondern dass die Auswirkungen auf die Umwelt eigentlich vernachlässigbar sind. Also ist theoretisch Blei, wäre es gar kein Problem. Man sucht aber trotzdem natürlich nach Alternativen. Und das ist halt sehr interessant an diesem neuen Material, dass die verschiedenen Wissenschaftsbereiche miteinander agieren und voneinander lernen, dass man relativ schnell zu neuen Erkenntnissen kommt und sozusagen relativ schnell vielleicht auch diese Materialklasse oder das neue Perovskit noch verbessert, dass sozusagen Bleialternativen zu finden. Weiterhin ist Stabilität ein wichtiger Grund. Also die Perovskit-Materialien sind nicht die allerstabilsten unter Temperatur und auch unter Einflüssen von zum Beispiel Luftfeuchtigkeit, ist ja auch Wasser vorhanden oder Sauerstoff. Deswegen arbeiten wir im Labor in sogenannten Glove-Boxen, also es sind große Boxen, in denen nur Stickstoff ist und kein Sauerstoff, kein Wasserdampf. Wir arbeiten also unter sehr inerten Bedingungen. Diese Haltbarkeit zu verbessern ist natürlich für ein Produkt fundamental. Keiner möchte eine Solarzelle kaufen, die nach 5 Jahren nicht mehr funktioniert. Mhm. Also heutige Silizium-Solarzellen halten 25 Jahre und man hat auch Garantien dafür. Das heißt, der Hersteller garantiert einem, dass nach 25 Jahren auch noch ein gewisser Prozentzahl an der initialen Leistung vorhanden ist. Müsste man sich mal vorstellen. Gut, ist vielleicht beim Auto, ist es sozusagen so, der Hersteller garantiert nach 25 Jahren, dass nichts defekt ist. Ist natürlich auch nicht vorhanden. Bei den Solarzellen muss das aber so sein, weil die Leute rechnen natürlich damit, dass sie über die nächsten 25 Jahren ihr Geld wieder reinholen. Und wenn die Solarzelle nicht funktioniert, gibt es kein Geld. Ja. Das heißt, man arbeitet an der Stabilität. Und ich könnte mir vorstellen, dass weil die verschiedenen Bereiche zusammenkommen und weil man so viel und so schnell an diesem Material gelernt hat, dass es auch relativ bald ein neuartigeres Perovskit oder vielleicht auch ein Material in einer anderen Kristallstruktur, was dann nicht Perovskit heißt, sondern anders heißen würde, aber was sozusagen sich daraus entwickelt hat, was die gleichbleibenden guten Eigenschaften hat, aber vielleicht auch einige von den eher schlechteren Eigenschaften nicht hat. Das heißt, also in der Photovoltaikforschung kann es schon noch und wird es auch noch weiterhin viel zu entdecken geben. Und wie die Solarzelle von übermorgen aussehen wird, das weiß heutzutage noch keiner.
Und Sie haben nicht mal eine vage Ahnung?
Also es gibt Trends. Es gibt natürlich viele Leute, die das simulieren und rechnen können. Also die verschiedenen, also im Periodensystem der Elemente gibt es ja so einige, ein bisschen mehr als 100 verschiedene Elemente, die so zur Verfügung stehen. Und dann gibt es kluge Leute, die mit viel Computerrechenleistung versuchen, die Elemente miteinander zu kombinieren im Computer in der Simulation und erstmal rauszufinden, ist diese Kombination, welche Kristallstruktur, ist das ein Halbleiter, ist das welchen Abstand, das ist sehr wichtig, zwischen der unteren vollen Autobahn und der oberen freien Autobahn ist da vorhanden, kann das Licht überhaupt das Auto da nach oben transportieren oder ist es viel zu weit weg? dann geht es natürlich nicht. Oder es ist viel zu nah dran, dann ist es auch nicht sinnvoll. Das heißt, dieser Abstand muss in einem gewissen Bereich sein, so wie es für Silizium und auch für Perovskit ist. Und dann sind natürlich auch andere Eigenschaften, wie dass es den Strom transportieren kann, dass es das Licht auch effektiv absorbiert, wie bei einem Farbstoff, dass er sozusagen eine starke Farbe hat. Und da versuchen die Leute schon in den Computersimulationen neuartige Materialklassen oder Materialverbindungen zu finden, zu identifizieren. Und dann wird es auch ins Experiment übertragen, dass andere Wissenschaftler dann hergehen, versuchen das zu synthetisieren, diese Atome oder Moleküle miteinander zu verbinden und damit Filme herzustellen, zu prozessieren bei sonstigen Umgebungsbedingungen, was auch nicht immer ganz einfach ist. Und wenn das dann gelungen ist, dann damit auch versuchen, Solarzellen herzustellen und eine Idee zu entwickeln, ob diese Solarzelle, also keiner fängt mit einem neuen Material an und die ist sofort bei 20% Wirkungsgrad. Aber man muss dafür ein Gefühl entwickeln, ob sozusagen diese Materialklasse es sich lohnt, daran zu optimieren und daran weiter zu forschen. Aber ich denke schon, oder anhand dieser Publikationen zu den Simulationen oder zu den Computerrechnungen gibt es schon einige vielversprechende Materialsysteme. Zumindest die Idee ist vorhanden, ja.
Jetzt haben wir haben gesagt Stabilität, Wirkungsgrad und so. Woran genau forschen Sie denn hier eigentlich?
Also Sie hatten es ja initial gesagt, ich werde jetzt eine Nachwuchsgruppe aufbauen zum Thema Tandem-Solarzellen. Mhm. Das heißt, speziell in meiner Nachwuchsgruppe wird es darum gehen.
Was heißt denn überhaupt Nachwuchsgruppe? Ist das dann nur Leute unter 30?
Oder? Genau. jeder muss eigenen Nachwuchs mit einbringen.
Genau. Und
jeder muss Kinder. Nein. Genau, Nachwuchsgruppe bedeutet, dass junge Wissenschaftler, so wie ich, also ich bin jetzt 2 Jahre nach meiner Promotion, nach meiner Doktorarbeit, also ich gelte noch in der Wissenschaft als junger Wissenschaftler, dass sie die Chance haben, ihre eigene Gruppe aufzubauen, also ein eigener Chef zu werden sozusagen. Und meine Nachwuchsgruppe wird vom BMBF, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, finanziert. Und das BMBF garantiert mir über die nächsten 5 Jahre eine gewisse Forschungsförderung, so dass ich meine eigene Gruppe aufbauen kann. Ich habe also finanzielle Mittel, die ich für die Wissenschaft ausgeben kann, die ich auch für eigenes Personal verwenden kann. Also ich habe jetzt die Möglichkeit, eigene Doktoranden einzustellen, zu leiten, die Doktorarbeiten auch zu führen. Und ich kann auch eigene Experimente aufbauen und meine eigene wissenschaftliche Expertise aufbauen. Das heißt, ich mache mir einen Namen in der Wissenschaftswelt. Und das Ziel ist natürlich immer nach einer erfolgreichen Nachwuchsgruppe, also zum Beispiel in 5 Jahren dann eine nicht mehr Nachwuchsgruppe, sondern sozusagen eine eigene echte Gruppe zu bekommen. Eventuell auch eine volle Professur zu erhalten, um dann eine komplette eigene Gruppe aufbauen zu können.
Wenn das BMBF sowas fördert, machen die das, weil die sich denken, oh, wir fördern jetzt mal Nachwuchsgruppen, oder machen die das ausdrücklich, weil die das Gefühl haben, dass das auch eine Zukunftstechnologie für die Bundesrepublik ist?
Genau, also die auf jeden Fall.
Also Energieunabhängigkeit?
Genau, also die Förderpolitik oder Deutschland hat ja beschlossen, sozusagen die Energiewende aktiv durchzusetzen. Mhm. Das heißt, bis 2050 muss ein gewisser Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Und von den verschiedenen erneuerbaren Energien denken viele, und das denke ich auch persönlich, ist die Photovoltaik eine der sinnvollsten, weil die Sonne, da gibt es so Zahlen, so Merksätze, die Sonne stellt in einer Stunde der Erde so viel Energie zur Verfügung, wie die gesamte Menschheit zum Beispiel in einem Jahr ungefähr verbrauchen würde. Das heißt, wenn man nur eine Stunde die gesamte Energie, die uns die Sonne zur Verfügung stellt, umwandeln könnte und speichern könnte, dann wäre das Energieproblem, und das Energieproblem ist ein großes und wird auch noch ein großes weltweites Problem sein, dann wäre das gelöst. Das heißt, man kann mit der Sonnenkraft relativ viel Energie erzeugen, wenn man sie effizient und kostengünstig nutzen kann. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, daran weiter zu forschen. Und die Forschung, die wir heutzutage betreiben, ist sozusagen für die Produkte von übermorgen. Das heißt, wir legen heute die Grundlage für die Solarzelle im Jahre 2020, 2030, 2040 und auch damit die Grundlage der Energieversorgung für Deutschland. Und deswegen ist es für das BMBF auch wichtig und richtig, solche Nachwuchsgruppen oder allgemein Wissenschaftsprojekte zu fördern. Da muss man allerdings dazu sagen, dass man sich als Wissenschaftler schon sehr stark Gedanken drüber machen muss, was man erforschen möchte, welche Ziele man erreichen möchte. Man muss das natürlich beantragen. Das wird geprüft von anderen unabhängigen Gutachtern und dann kommen die Ministerien erst zu dem Entschluss, ob sie das fördern möchten
dann
und ob
kommt
das
erst sinnvoll die politische Entscheidung.
Genau, oder nicht. Und genau, so ein Projekt heißt natürlich auch Verantwortung, heißt auf der einen Seite ist es natürlich eine Chance für die Nachwuchswissenschaftler, auf der anderen Seite natürlich auch die Verantwortung, dass man die Mittel effektiv einsetzt und effektiv sinnvolle Forschung betreibt und natürlich am Ende möchte man ja auch positive Ergebnisse haben.
Wo holen sich die Wissenschaftler eigentlich her? Bewerben die sich, weil irgendwo ein Aushang ist? Wir machen hier.
Genau, also es ist teilweise, man arbeitet ja mit den verschiedenen Universitäten in der Region oder auch in dem Themenfeld. Gibt es natürlich Universitäten, die im gleichen Themenfeld arbeiten. Da arbeitet man mit Wissenschaftlern zusammen. Da kann man dann den dortigen Professoren, Gruppenleitern oder so kann man dann sagen, wenn man im Projekttreffen zusammensitzt oder während einer Tagung, schaut mal her, ich habe jetzt hier eine Stelle zu vergeben. Habt ihr einen guten Doktoranden?
Ja.
Dann sagen die natürlich, wenn sie einen wirklich guten Doktoranden haben, nicht nee, ja.
Nee, haben wir nicht.
Weil den wollen sie gerne behalten. Aber das HZB hat ja normal über die normalen Stellenportale auch Ausschreibungen, wo sich Wissenschaftler oder Studierende für Doktorarbeiten oder wenn es Wissenschaftler wären, dann promovierte Wissenschaftler auch bewerben können, auch international. Und da gibt es auch relativ viele Bewerbungen. Also wir können uns nicht beklagen.
Aha.
Wie gesagt, das Perovskie-Thema ist natürlich ein sehr interessantes Thema und gerade diese Verbindung in dieser Tandem-Solarzelle etabliertes Silizium mit dem neuartigen Perovskit, das ist hochinteressant. Es gibt jetzt das erste Startup, was sich auch in Deutschland niedergelassen hat, sogar hier in der Region. Und zwar anfangs erwähnt, eine der Gründungsstätten für Perovskit-Solarzellen war die Universität Oxford in England.
Mhm.
Und das gibt eine Ausgründung, nennt sich Oxford PV, also Oxford Photovoltaics. Und die hat sich jetzt in Brandenburg von Bosch eine ehemalige Produktionsstätte für Solarzellen abgekauft. Also die wurde von Bosch leider, muss man sagen, stillgelegt und das Startup hat sich jetzt diese Produktionsanlage übernommen und wird dort versuchen, die erste Prototypentwicklung zu machen für Perovskit-Solarzellen und auch für Perovskit-Tandem-Solarzellen. Also das heißt, da gibt es von vielen Wissenschaftlern, aber auch aus der Industrie ist das ein sehr, sehr interessantes Thema und von daher gibt es natürlich auch gute Bewerbungen, weil die Leute auch an interessanten Themen forschen möchten.
Klar. Was stand denn eigentlich im Antrag, was das Ziel Ihrer Forschung ist?
Also das Ziel meiner Forschung ist sozusagen, dass ich das Hauptziel ist natürlich gute Forschung zu betreiben, gute Publikationen, aber man braucht natürlich auch immer sogenannte Meilensteine.
Ja, genau. Ich meine, also womit haben Sie es dem BMBF verkauft?
Sozusagen? Genau, und unser Ziel ist es nach Projektlaufzeit, das sind 5 Jahre, also in 5 Jahren ist das Ziel, einen Tandemwirkungsgrad zu erreichen, der über dem liegt, was das Silizium jetzt alleine kann. Das sind in Zahlen gesagt ungefähr die 26% Wirkungsgrad.
Wird das gelingen?
Ich hoffe ja.
Ja gut, das hoffe ich auch, aber ist es realistisch?
Ja, genau, also wir geben natürlich in so Anträgen Prognosen für Sachen, die wir erreichen können, die zwar sehr ambitioniert sind, klar, die müssen ambitioniert sein, weil Forschung ist, es ist kein Lotterleben sozusagen, aber man kann auch den Entscheidern nichts verkaufen, was unrealistisch ist. Also wenn man bei 26% Wirkungsgrad, die man erreichen möchte innerhalb von 5 Jahren, ist schon eher realistisch, wenn man sich die Trends anschaut, die derzeit möglich sind. Wir selber haben letztes Jahr auch mal kurzzeitig den Weltrekord für diese Tandem-Technologie gehabt.
Mit wie viel?
Mit knapp 20% Wirkungsgrad. Mhm. Das heißt, das hört sich jetzt nicht ganz so viel an, von 20 auf 26 zu kommen.
Was ich aber auch nicht verstehe, ist, wenn doch Silizium schon 26 kann, warum können Sie dann nicht wenigstens 27, indem
genau.
Sie da so ein Perovskit davor flanschen sozusagen?
Genau. Ja, das hört sich vielleicht dann gar nicht so stark oder so gut an. Aber man muss sich vorstellen, wenn man die beiden Solarzellen miteinander verbinden will, dann muss man aus beiden das Optimum für diese Tandem-Technologie rausholen. Und das ist mitunter unterschiedlich, als wenn man die beide einzeln betreiben würde. Und alleine der Fakt, dass man die beide aufeinander stapelt und dass durch die oberen Schichten natürlich möglichst viel Licht durchkommen muss, um für die untere auch noch genügend Licht und dann dementsprechend Strom zu produzieren, das stellt schon einen hohen Anspruch an die Durchsichtigkeit dieser Schichten zum Beispiel. Und man möchte ja, man braucht Kontaktschichten, man muss den Strom effektiv transportieren können, den man da sammelt. Man muss beide Zellen miteinander verbinden können. Die beide sind voneinander auch abhängig. Also wenn auf der oberen Zelle zu viel Licht weggenommen wird, hat die untere Zelle zu wenig Licht und andersrum, wenn zu oben zu wenig generiert wird, kommt unten zu viel an, aber die beiden sind voneinander abhängig. Das heißt, in dieser Tandemzelle ist nur so stark wie das schwächste Glied. Man muss die beide sozusagen tunen, beide Teilzellen, und das stellt natürlich hohe Ansprüche an diese neue, noch komplexere Technologie. Und damit ist es schon ein Durchbruch, wenn man zeigen kann, dass man Wirkungsgrade erreicht, die mit Silizium alleine niemals möglich wären. Das wäre schon ein Fortschritt. Mhm. Wenn man dann noch weiter optimiert und eher industrielle Entwicklung betreiben würde oder auch wissenschaftliche Entwicklung, dann kann man natürlich da auch noch drüber hinauskommen und dann auf Ziele kommen, Langzeitziele von 30% plus Wirkungsgraden, und dann den echten Vorteil von dieser Tandemtechnologie auch nutzen. Aber so auf den 3- bis 5 Jahresskalen da in Bereiche zu kommen, dass man einfach nur zeigen kann, diese Tandem-Technologie kann, zusammen kann man mehr erreichen als einzeln, wäre schon ein Durchbruch. Und das wäre schon sozusagen ein erfolgreiches Ziel der Nachwuchsgruppe.
Wie sieht eigentlich Ihr Arbeitsalltag aus? So morgens kurz ins Büro, danach in diese Glovebox, die Hände in die Gummihandschuhe und Solarzellen basteln und gucken, wie die funktionieren?
Genau, nicht ganz. Also jetzt als Gruppenleiter, früher ja, als ich noch promoviert habe und auch noch als Wissenschaftler nach der Promotion, da war das der Alltagsablauf. Also man arbeitet in den Gloveboxen, man arbeitet experimentell und stellt Solarzellen selber her. Also der Herstellungsprozess dauert so 1 bis 2 Tage. Mhm. Dann muss man die natürlich vermessen, charakterisieren. Man möchte alles wissen von diesen Solarzellen, die man da hergestellt hat, um daran zu lernen. Das heißt, kommen dann noch weitere Experimente dazu, und man sammelt so circa eine Woche insgesamt braucht man für Herstellung und Auswertung der Solarzellen, wenn man kompliziertere Experimente machen möchte. Und am HCB haben wir relativ viel Ausstattungs- oder viele verschiedene Experimente sind am HCB möglich, dann dauert es natürlich noch länger. Und der Arbeitsalltag ist dann sozusagen an einigen Tagen Herstellen von Solarzellen, an anderen Tagen spezielle Messungen machen, an anderen Tagen wieder Daten auswerten.
Und sich dann überlegen, wie stelle ich die nächste her, damit es besser aussieht.
Und an anderen Tagen natürlich ganz wichtig, mit anderen Wissenschaftlern kommunizieren und zusammenarbeiten, die Daten auswerten und überlegen, wie kann das ein neues Experiment sein, was kann ich verbessern, was kann ich daraus lernen. An anderen Tagen dann wieder Publikationen schreiben. Also man möchte das ja auch, man muss das auch veröffentlichen. Ist wichtig für den Wissenschaftler, ist natürlich die Veröffentlichung. Also so wie der Sprinter schnell sein muss, so muss der Wissenschaftler auch gute Publikationen veröffentlichen in den möglichst besten Journalen, die es gibt, also Nature und Science. Da möchte man immer hin. Natürlich schafft das nicht jeder, aber das ist sozusagen das Hauptziel. Genau, und der Alltag als Nachwuchsgruppenleiter läuft dann eher ins wissenschaftlichere Management, würde man sagen. Das heißt, man ist jetzt nicht mehr selber stark im Labor tätig, sondern man überlegt natürlich trotzdem noch die Experimente, wertet die Daten der anderen aus, der Mitarbeiter oder mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Man überlegt, setzt sich auch zusammen, man hat Gruppenrunden, in denen man die Experimente bespricht und dann wieder neuere Experimente plant. Man plant jetzt nicht nur seine eigenen Experimente, sondern man plant für andere noch mit, die Experimente, die andere durchführen sollen und wollen. Klar, man schreibt weiterhin Publikationen, man schreibt auch weiterhin Anträge, man schreibt Berichte für die Nachwuchsgruppe. Das heißt, wenn das Bundesministerium Forschungsförderung gibt, muss man natürlich auch immer wieder berichten, was hat man mit der Förderung gemacht, was hat man erreicht. Also das ist so der Alltag. Und dann manchmal fährt man zu Tagungen, trifft andere Wissenschaftler, tauscht sich aus, man fährt zu Projekttreffen von verschiedensten Projekten, die man so hat. Oder man lädt industrielle Partner auch ein und spricht mit der Industrie, wie wichtig und interessant dieses Thema auch sein kann oder
klar, ist. Die muss man ja auch anfixen irgendwie. Irgendjemand muss es bauen.
Also der Alltag ist wirklich relativ vielseitig. Vom am Schreibtisch sitzen und Daten auswerten bis hin zum Experiment planen, auswerten, sich mit Leuten treffen, kommunizieren, besprechen. Auf den verschiedensten Ebenen, auf der reinen Wissenschaft oder auf dem Wissenschaftsmanagement. Also es macht schon Spaß, ja.
Wie sind Sie zur Solarzelle gekommen?
Oh ja, das Während meines Studiums hatte ich die Möglichkeit, also ich habe mich spezialisiert auf diese Materialklassen, diese organischen und hybriden Materialien.
Warum?
Weil ich das sehr interessant fand. Also dass die sozusagen, dass man aus organischen Materialien, dass man da Bauteile herstellen kann. Also heutzutage ist in jedem Smartphone sind OLED-Displays verbaut. Mhm. Das heißt, das Licht wird ausgesendet von organischen Molekülen. Und einfach, dass ich sozusagen organische Bauelemente machen kann oder Bauelemente, Leuchtdioden, Solarzellen, Transistoren aus so organischen Materialien fasziniert mich immer noch. Und ich hatte damals die Möglichkeit, in diese Richtung als studentische Hilfskraft angestellt zu werden während des Studiums. Und ich hatte sogar die Wahl, ob ich eher Richtung LEDs gehen möchte oder eher Richtung Solarzellen.
Also senden oder empfangen.
Genau, senden oder empfangen. Also das eine wandelt Strom in Licht und das andere wandelt Licht in Strom. Ja. Ist, könnte man sich vorstellen, es ist fast gleich, ist es aber dann doch nicht. Also da gibt es schon Unterschiede und auch die Bauteile sind nicht unbedingt gleich. Sicherlich, man kann das eine als das und das andere als das betreiben, aber die Optimierung oder das Verständnis dahinter oder die Wissenschaft.
Ist jetzt nicht einfach nur ein Dynamo rückwärts laufen
genau,
lassen.
Genau, ne? Nee, das ist es nicht. Und also mich hat damals bei der Wahl, ob LED oder Solarzelle, hat mich immer schon die Solarzelle mehr fasziniert. Einfach dieser Fakt, dass die Sonne uns einfach Energie kostenlos zur Verfügung stellt und dass wir Menschen diese nicht nutzen und dafür lieber Kohle verbrennen was oder Benzin verbrennen, was aus Sicht der auch einfach aus Sicht der Energiebilanz und der sonstigen
hirnrissig,
total ja. Doof ist, ja. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann damals gesagt habe, okay, ich möchte an Solarzellen forschen und dabei bin ich geblieben und würde ich auch gern weiterbleiben. Also auch dann nach der Doktorarbeit überlegt man sich jetzt auch, wo geht's hin? Mhm. Baut man jetzt die eigene Firma auf? Bleibt man in der Wissenschaft oder was macht man? Und auch da habe ich mich dann dafür entschieden, weiter in der Photovoltaikforschung zu bleiben. Obwohl ja die Photovoltaik in den letzten Jahren, speziell in Deutschland, nicht unbedingt die beste Konjunktur hinter sich hat.
Ganz im Gegenteil, ne? Ich meine, das haben die Chinesen uns ja alles weggenommen.
Genau, da ist viel ins Ausland gewandert, an Know-how und auch an Produktionsstätten und viel wurde auch zurückgefahren, viele Fabriken, viele Firmen sind bankrott gegangen, Bosch ist ausgestiegen, im großen Maßstab. In Deutschland gibt es nicht mehr viel Photovoltaik, aber dieses neue Material, das Perovskit, gibt jetzt wieder so einen gewissen Aufwand und so eine gewisse Hoffnung, dass es wieder bergauf geht, auch mit dem deutschen Technologiestandort, auch bezogen auf diese Themen, auch bezogen auf komplexere Themen wie also eine Tandem-Technologie, wo Deutschland natürlich als technologiestarkes Land einen großen Vorteil hat. Also da gibt es natürlich auch wieder Aufwind, den die Photovoltaikforschung und auch die Industrie natürlich dringend braucht. Aber weltweit gesehen, man muss natürlich, darf nicht nur national schauen, weltweit gesehen die jährlichen Installationszuwächse, also wie viele neue Module kommen jährlich dazu, das ist schon immer noch sehr, sehr stark steigend. Und auch die Entwicklung, dass die Preise immer kleiner werden, dass es immer weniger kostet, Solarmodule sozusagen in Parks aufzubauen. Dieser Trend ist natürlich auch sehr interessant, weil es den Zugang zu dieser Stromgewinnung immer sinnvoller macht oder immer sinnvoll, nicht sinnvoller, aber immer einfacher nutzbar. Von daher finde ich das nach wie vor ein sehr, sehr spannendes und sehr, sehr wichtiges Thema für die Menschheit, daran zu forschen und auch diese Energiegewinnung nutzbarer zu machen. Und deswegen bin ich hier.
Wie groß wird eigentlich die Nachwuchsgruppe?
Es werden ungefähr 5 Leute werden, also 2 bis 3 Doktoranden, ein Techniker, ein Postdoc und ich selbst. Und genau, mit 5 Leuten kann man schon relativ viel bewegen.
Und wann geht's los? Weil ich sehe hier nur noch leere Schränke. Das heißt, Sie haben noch nicht angefangen, oder?
Doch, ich habe schon angefangen. Es ging schon los im letzten September 2016. Oh, okay. Genau, die leeren Schränke hier, die sind nur, weil mehr Schränke vorhanden sind, als man einfach eigentlich braucht. Sie haben ja vorhin schon diese Glasboxen gesehen im Labor. Mhm. Das ist die Labore sind hier wichtiger als Büroschränke. Das heißt, die Labore sind schon gefüllt und werden auch noch weiter ausgebaut. Das ist auch ein Teil der Nachwuchsgruppenarbeit, ist auch die Laborinfrastruktur noch ein bisschen weiter auszubauen, um sozusagen noch bessere Perovskit-Solarzellen herstellen zu können.
Ich wünsche viel Erfolg.
Danke, danke.
Steve Albrecht, vielen Dank.
Ja, gerne.